Das ist lieb von dir. Manches, was so gepflanzt wird im Gottesdienst, begleitet ein Jahr. Gewisse Zeiten im Gottesdienst, Sanftmut. Nico hat da was gepflanzt. Ich kann mir Sanftmut eigentlich nur vorstellen aus der Erfahrung, die ich mit Jesus habe. Das ist eigentlich das, wo ich überhaupt einen Begriff davon bekomme, was Sanftmut ist. Wenn ich das sehe, wie Jesus mit uns, mit mir umgeht, da sehe ich was von Sanftmut und das hat ganz viele Facetten. Dann habe ich natürlich gedacht, wie ist das mit den Menschen? Man denkt dann über die anderen nach, nicht über sich, mit der Sanftmut. Mir fallen viele ein, die da genauso wie ich noch lernen dürfen und noch Wachstum erfahren dürfen. Es ist ja eine Frucht des Geistes, es ist etwas, was Wachstum in unserem Leben hervorgebracht wird, wenn wir auf dem Weg mit Jesus sind, Sanftmut. Aber ich habe mir den Himmel dann vorgestellt, ich habe gedacht, da sind wir eines Tages alle vollkommen sanftmütig. Wie wird das da so sein? Wie wird das da so sein? Was schafft das für eine Atmosphäre, für ein Miteinander? Einfach wunderschön, wie wir miteinander dann umgehen, wie wir aufeinander reagieren, wie wir agieren, aus der Sanftmut heraus, aus der Wesensart Jesu heraus, ganz wunderbar. Und ich glaube nicht, dass das so sein wird, dass wir dann da sitzen und sagen, ach, guck mal, der ist auch hier. Und der ist so verändert, der ist jetzt auch sanftmütig. Weißt du noch, was das früher für ein unmöglicher Typ war, was der so auf Krawall eingestellt war oder auf Konflikt und auf und so weiter. Ich glaube nicht, dass wir dann diesen kritischen Rückblick bei den anderen haben. Wir haben alle gleichermaßen diese Dankbarkeit, egal wie doll irgendwas in unserem Leben ausgeprägt war an Wesen, dass wir sagen, unser Herr hat so eine Liebe, so eine Geduld, so eine Kraft ist so vollkommen und hat das in unserem Leben hervorgebracht. Egal wie der Ausgangspunkt war. Und das hat mich eigentlich ermutigt. Auch wenn das noch so konträr ist zu meiner Natur, vieles, was Gottes Wesen ist, was er in unserem Leben hervorbringen möchte, er schafft das. Er schafft das. Und das ist eigentlich ein ganz schönes Geschenk. Und ich glaube nicht, dass es da oben noch den Rückblick gibt, so in dieser bisschen arroganten Weise auf die alten Verhaltensweisen des anderen. Das ist nämlich auch nicht mehr, was mit Sanftmut zu tun hat, dass wir uns, das stärkt ja so, das erhebt ja so, mit den Unmöglichkeiten des anderen beschäftigen. Komischerweise ist aber in der Bibel so. Die Bibel erzählt uns vieles und da werden manche Menschen schon seit über 2000 Jahren festgeschrieben mit ihrem Versagen. Hätte ich eigentlich gar nicht gerne. Bin eigentlich froh, dass ich nicht damals gelebt habe und die biblischen Autoren mein Leben nicht im Blick hatten. Der Petrus, der kriegt das immer wieder aufs Butterbrot geschmiert, was er alles falsch gemacht hat. Und nicht nur er, auch die Jünger, die nicht so sanftmütig waren, die eher so Aggression und Wutanfälle hatten bei so gewissen Situationen, die sie erlebten, die eher ein anderes Innenleben noch zeigen, mit dem Jesus umgeht und in denen er ihm hilft. Aber das wird immer weiter erzählt, immer wieder weiter erzählt. Und im Alten Testament ist es genauso. Und wir sehen das ganz oft, dass das mit unserer Geschichte verbunden ist, dass es nicht losgelöst ist, dass es nicht irgend so was Illusorisches ist, romanhaftes Fantasien, sondern Gottes Wirken mitten im Leben von Menschen. Und ganz viel Wirken Gottes wird immer auch gleichzeitig mit der Familiengeschichte erzählt oder mit der Menschengeschichte, mit seiner Geschichte. Und darüber und darin wird Gottes Wirken deutlich. Und die Geschichte wird nicht geschönt. Es werden uns keine Helden vorgestellt, die ohne Fehl und Tadel sind, sonst Menschen, über die sich Gott erbarmt, deren er sich annimmt und in dessen Leben er wirkt, die er gebraucht, durch die er wirkt, bei aller Begrenztheit. Heute auch, also ein Blick in das Innenleben einer Familie, besonders eines Mannes, und wir kriegen den Herzenszustand von ihm geschildert und können darüber denken, wie wir wollen. Man kann das sein und wie ist das und alles Mögliche. Aber das sagt das Wort Gottes selbst über solche Erzählungen. Sie sind uns erzählt zum Zeugnis, als Beispiel. Weil vor der Kulisse dieser realen Situation, auch menschlicher Fehler, menschlicher Schwächen, menschlichen Versagens, wird Gottes Wirken sichtbar. Und darum ist das auch immer ein Wort, das uns von Gottes Wirken erzählt, von Gottes Wesen erzählt, dass uns ein lebendigen Gott, der mitten in unserem Leben wirksam wird, vor Augen stellt. Und das ist ja das, was wir brauchen. Nicht einen fernen Gott, sondern Gott, der mit in unserem Alltag richtig verknüpft ist, richtig verwoben ist, einfach da ist. Ein alter Mann, relativer Begriff, alt, ein alter Mann sitzt in seinem Zelt und sucht in diesem Zelt Schatten. Ist natürlich schwierig, wir wissen, wenn wir in andere klimatische Gebiete sind, das ist das alte Israel, da ist es nicht so einfach, Schatten zu finden, vielleicht noch, aber so dieser drückenden Wärme zu entgehen. Am Zelt hat man dann die Seiten ein bisschen hochgerollt, damit wenigstens ein ganz klein bisschen Luft in diesem Zelt ist. Aber er sitzt da in seinem Zelt. Er ist in sich versunken. Die Geräusche von außen dringen hinein. Frauenstimmen, spielende Kinder, blökende Schafe, Männerstimmen. Der Mann, der da sitzt, trägt Trauerkleidung, passend zu seinem Inneren. Immer wieder denkt er über die Vergangenheit nach. Er leidet an ihr. Immer wieder fragt er Gott, warum dies alles so kommen musste. Und wir wissen, wie lange uns eine Situation, ein Thema, ein Problem, eine Schwierigkeit, eine Not beschäftigen kann. Wie sie, sobald wir einen Augenblick wieder Raum haben zu denken und uns mit Sachen beschäftigen können, wo wir nicht in Aktivitäten sind, wie das eindringt in unser Innerstes und sich bewegt und bewegt und dreht und dreht und dreht. Und das ist bei ihm so. Immer wieder fragt er die gleichen Fragen. Und diese düstere Lage in seinem Inneren wird durch einen akuten Versorgungsengpass verschärft. Die Ernte war miserabel, es gibt zu wenig Wasser für die Tiere und Menschen, langsam geht das Brot zur Neige. Also mit den wenigen Dingen beschreibt man eine existenzielle Krise, innerlich wie äußerlich. Und das kennen wir genauso. Es sind Altlasten und aktuelle Situationen, die uns beschäftigen, die uns unheimlich in Anspruch nehmen und dann kommen noch neue Sorgen dazu. Man wünscht sich das anders. Und das wünscht man sich umso mehr, denke ich, je länger man lebt, dass da ein Stück Verhältnismäßigkeit und Ruhe einkehrt. Dass da Dinge gelöst sind und dass da nichts Neues hinzukommt. Das, was da ist, reicht doch schon. Aber es ist so. Zu der inneren Not, die schon so lange ihm zu schaffen macht, kommen die aktuellen Umstände dazu, sind einfach Last. Plötzlich hört er Lärm, die Frauen und Kinder rufen laut, man merkt sofort eine Veränderung der Situation, Männer kommen an, steigen vom Wagen und auch von den Tieren ab. Bald öffnet der Erste das Zelt des Alten und kommt herein, einige andere hinterher, sie sind außer sich und rufen, er lebt. Das ist jetzt nicht der Ruf über den Auferstandenen, aber es ist auch ein Ruf, der, werden wir nachher sehen, Wirkung hat. Vater, er lebt noch. Was ist da los? Damals, nachdem seine zehn älteren Söhne ihm den Tod seines zweitjüngsten Sohnes mitgeteilt und ihm als Beweis dessen blutverschmierten Mantel gebracht hatten, war der alte Jakob einer tiefen Trauer, Resignation und Depression verfallen. Viele Jahre später tritt eine Hungersnot auf, die seine Söhne zwingt, nach Ägypten zu gehen, weil sie gehört haben, dass es dort noch Getreide gibt. Situationen, die für viele Menschen heute real sind in dieser Welt. Genau diese Umstände. Konfrontation mit Leid, mit Trauer, mit Tod. Die Frage nach der banalen Basis für unsere Existenz. Wovon lebe ich? Bei ihrer zweiten Reise entdeckten sie, dass ihr vermeintlich toter Bruder lebt und sogar Herrscher von Ägypten ist. Ich lese uns dazu einen Text, um einfach in die Situation auch vom Wort Gottes her stärker hineinzugehen. Der steht im 1. Mose 45. Ich lese die Verse ab Vers 16. 1. Mose 45 ab Vers 16. Als die Kunde in das Haus des Pharao kam, dass Josefs Brüder gekommen wären, gefiel es dem Pharao und all seinen Knechten wohl. Und der Pharao sagte zu Josef, sag deinen Brüdern, tut dies, beladet eure Tiere und dann zieht hin. Und wenn ihr nach Kanaan kommt, so nehmt euren Vater und alle die Euren und kommt zu mir. Ich will euch das Beste in Ägypten geben, dass ihr das Fett des Landes essen sollt. Und gebiete ihnen, tut dieses, nehmt euch aus Ägypten Wagen für eure Kinder und Frauen und führt euren Vater mit und kommt. Und seht euren Hausrat nicht an, denn das Beste des ganzen Landes Ägypten soll euer sein. Die Söhne Israels taten so. Und Josef gab ihnen nach dem Befehl des Pharao Wagen und Zehrung auf den Weg und gab ihnen allen, jeden von ihnen, ein Festgewand. Aber Benjamin gab er 300 Silberlinge und 5 Festgewänder. Und seinem Vater sandte er 10 Esel mit dem Besten aus Ägypten beladen und 10 Eselinnen Eselinnen mit Getreide und Brot und mit Speise für seinen Vater auf dem Weg. So ließ er seine Brüder und sie zogen hin. Und er sagte zu ihnen, zankt nicht auf dem Weg. Man kennt seine Familie. So zogen sie hinauf von Ägypten, kamen nach Kanaan zu ihrem Vater Jakob und berichteten ihm, Josef lebt noch und ist Herr in ganz Ägypten. Aber sein Herz blieb kalt, denn er glaubte ihnen nicht. Da sagten sie ihm alle Worte Josefs, die er zu ihnen gesagt hatte. Und als er die Wagen sah, die ihm Josef gesandt hatte, um ihn zu holen, wurde der Geist ihres Vaters Jakob lebendig. Und Israel sagte, es ist mir genug, dass mein Sohn noch lebt. Ich will hin und ihn sehen, bevor ich sterbe. Ein kurzer Satz beschreibt ganz klar Jakobs Situation und seine erste Reaktion. Aber sein Herz blieb kalt, denn er glaubte ihnen nicht. Kann man auch verstehen. Man hat ja so seine Geschichte miteinander. Man hat ja schon viele Storys gehört. Man hat ja mitgekriegt, was sie einem alles so auftischen. Wie sie sich rausreden, wie sie die Wahrheit verdrehen, wie sie lügen. Da glaubt man ja erstmal so nicht. Da braucht es mehr. Da muss wieder irgendwie Vertrauen hergestellt werden. Da muss irgendwas rüberkommen glaubwürdig. Wir kennen das auch anders. Glaube ist nicht da, weil etwas unmöglich ist. Auch wenn man gar keine kritische Vorgeschichte mit jemand hat. Als die Frauen erzählten, dass der Herr auferstanden ist, sie glaubten ihnen nicht. Und nicht, weil die Frauen sie vorher beschwindelt hätten und weil sie eine schlechte Geschichte haben. Einfach unmöglich. Es gehört nicht zu unseren Denkkategorien. Es kann also verschiedene Gründe haben. Sein Herz blieb kalt. Es berührte ihn nicht. Und wir sind wieder bei dem Herzen. Meine Enkelin. Aus dem Munde der Unmündigen hast du dir ein Lob bereitet, würde ich das jetzt interpretieren. So. Was ist mit dem Herzen? Das Herz blieb kalt. Und man kann das analysieren und das werden wir ein Stück tun. Warum? Warum ist das nicht mehr offen gewesen? Warum hat das keine Hoffnung, keine Erwartung gehabt mehr? So lange hatte er um seinen Lieblingssohn getrauert. Schon so lange war diese Not, dass er nicht mehr da war, dass er tot war, das hatten ihm die Söhne ja erzählt, sein Thema. Und wir haben so Mechanismen, wo wir Themen, Erfahrungen, Sachen in uns so vertiefen können, so tief einpflanzen können in uns, dass sie nicht nur kleines Gestrüpp sind, das man schnell mal wegrasieren kann, dass man schnell ausziehen kann, so ein bisschen Unkraut zupfe ich aus meinem Herzen, sondern dass es Bäume wächst, dass es Wurzeln hat. Und zwar Wurzeln, die tief gehen, richtig in meinem Herzen, in meinem Inneren verbunden. Und wir wissen, dass manche Menschen das tun, dass sie ihre Geschichte erzählen, dass sie ihr Fazit erzählen von ihrer Geschichte, von ihrem Erleben und man versucht mit Wort Gottes oder auch mit Argumenten, sie da rauszuholen aus ihrer inneren Festlegung, aus ihrer inneren Position der Angst, der Depression, der Resignation, der Entmutigung und man merkt, boah, hat das Wurzeln schlagen können in ihm. Das ist ein Weg, das ist ein richtiger Akt, dass das sich verändert. Da muss jemand kommen, der tiefgreifend hineinwirkt. Und wir sehen, wie schnell etwas Wurzeln schlagen kann. Jesus war gerade erst gekreuzigt worden. Alle Hoffnungen waren geplatzt und sie saßen in ihrem Zimmer resigniert aus Angst vor den Juden. Ruckzuck hat das nicht nur Wurzeln geschlagen, sondern schon Früchte gebracht. Schlechte Frucht, Angst. Ganz schnell gehen da innere Prozesse. Und diese inneren Prozesse, die haben was mit unserem Handeln zu tun. Die lasse ich zu oder ich lasse sie nicht zu. Josef war der Sohn seiner Lieblingsfrau Rahel. Lange erwartet, dass sie zunächst unfruchtbar geblieben war. Das erzählt uns das Wort Gottes, dass wir merken, was dieser Sohn für eine Bedeutung hatte. Was dahinter steht an Geschichte. Jakob hatte ihn den Brüdern vorgezogen und mit Geschenken überhäuft. Josef stieg diese Sonderbehandlung zu Kopf und die Brüder rächten sich, indem sie ihn als Sklaven nach Ägypten verkauften. Dem Vater machten sie vor, er sei von wilden Tieren zerrissen worden. Was für Familienverhältnisse. Jakob war untröstlich und als er damals hörte, da kündigte er an, bis zu seinem Tode, um den Sohn zu trauern. Ist auch schon ein Schritt, ne? Eine innere Festlegung. Wir legen uns fest, in einer Art unser Leben in Zukunft zu gestalten. Aufgrund dieser Erfahrung gibt's ja nichts mehr. Ich kann ja die Zukunft nur noch füllen mit Dauertrauer. Und ich sage das nicht als Vorwurf. Das kann sein, dass wir in dem Moment nichts anderes mehr sehen, nichts anderes mehr denken. Ich habe das ja erlebt, immer wieder, wenn Menschen gestorben sind, in den Familiensituationen, was das alles mit sich gebracht hat. Und wie schwer das ist, je nachdem, wer wann stirbt. Ich habe es bei einer jungen Frau erlebt, deren Verlobter beim Bergsteigen tödlich verunglückt. 2 Jahre hat sie keine Zukunft mehr gehabt, denken können. Weil alles, was mit Zukunft zu tun hat, war vorher auf die 2 ausgerichtet. Nur wir 2. Alles planen, alle Wünsche, alle Gestalten, alles, was man im Kopf so überlegt, was wir machen das, das war immer auf 2 ausgerichtet. Alleine gab es gar keine Zukunft mehr. Alleine gab es gar kein Leben mehr. Und wie viele Menschen von uns werden in Situationen hineingestellt, wo es aber noch weiter geht und trotzdem so ein dramatisches Ereignis vielleicht da ist? Hatte sich innerlich festgelegt, sich der Trauer verschrieben und damit auch gleichzeitig Trost ausgesperrt. Bis zu seinem Tode, um den Sohn zu trauern. Dabei ist sein Herz kalt geworden. Ich deute diese Dinge nur an. Sie werden im Wort Gottes auch nur angedeutet, will er nicht zu viel hineininterpretieren. Er kann sich auf jeden Fall nicht mehr am Leben freuen, auch nicht an seinen Kindern und Enkeln, sondern er lebt nur noch in der Trauer um Josef, den er verloren hat. Er zieht sich zurück, einsam, depressiv, würden wir heute sagen, resigniert, verzweifelt. Nicht alle Aspekte, aber manches beschreibt sicherlich auch die innere Wirklichkeit von manchen von uns. Es muss nicht der Tod sein, aber ein Verlust, ein geplatzter Traum, eine tiefe Verletzung. Und dann lasse ich nach und nach mein Herz kalt werden, je nachdem, wie ich damit umgehe. Es wird kalt für das Leben. Es wird kalt für die Zukunft, die Gott für mich hat. Und die Dinge, die schön sind, da wird das Herz kalt für die, nehme ich nicht mehr wahr. Wir wissen, dass Dinge so ein Gewicht haben, dass nichts anderes, auch was schön ist, dann noch zählt. Aber denkt mal an unser ganz reales Leben. Sollen wir spätestens mit 30 uns in Trauerkleidung kleiden und in Sack und Asche und die Tür zumachen und uns in unsere Wohnung setzen und sagen, das war's jetzt? Denn bis dahin haben wir eine Sammlung von Nöten und Schwierigkeiten, die uns genug beschäftigen können. Bis dahin haben wir eine Sammlung von Verlust und Schmerz und Trauer in unserem Leben. Oder? Von Entmutigung, von Enttäuschung. Und ist das das, was Gott dann will? So ist das Leben, Kerle. Jetzt siehst du, jetzt hängst du da, jetzt guck, dass du die Jahre irgendwie rumkriegst, so auf dem untersten Level der Existenz. Ich denke, Gott möchte weiter mit uns dieses Leben gestalten. Er möchte an uns weiter wirken, dass andere Dinge auch unser Herz wieder erreichen. Und Gott möchte uns auch durch schmerzliche Erfahrungen hindurch zubereiten, dass wir fähig sind, anderen Menschen zu dienen. Kann man sich manchmal gar nicht vorstellen. Mancher Mensch hat so ein Paket zu tragen. So ein Paket zu tragen. Und trägt so viel anderes noch mit. Weil er nicht dadurch immer enger geworden ist in seinem Herzen und seinem Leben, sondern immer weiter geworden ist. Weil er dadurch nicht immer schwächer und ausgelauchter geworden ist in seinem Leben, sondern immer stärker. Weil er darin Gott erlebt hat. Weil er darauf vertraut hat, dass Gott durch diese Dinge hindurch für ihn Zukunft hat. Bei ihm kommt das noch nicht mal mehr an. Ich sage das jetzt mal so, diese Nebensachen des Lebens, die doch so eine wichtige Rolle spielen. Nicht mehr die Kinder, nicht mehr die Enkel, viele andere Dinge, die das Leben reich machen, die Schönheit haben. Er wurde noch gebraucht, aber er war nicht mehr brauchbar. Diese verfestigte Depression, wird man sagen, platzte die unglaubliche Nachricht der Söhne. Josef lebt noch. Ja, er ist Herrscher über das ganze Land Ägypten. Also das ist jetzt eine ganz persönliche Botschaft, die aus der Geschichte heraus ihre Kraft bekommt, wenn der Sohn für tot gehalten wird. Und das, was sie jetzt ist, das ist sozusagen als Bestätigung dafür erzählt. Die Botschaft für uns muss vielleicht ganz anders lauten. Ganz anders. Eine, die uns wieder in die Zukunft mit hineinnimmt. Bei den Jüngern haben wir gesehen, welche Botschaft hat sie rausgeführt aus dieser Angstfestung, wo sie sich versteckt hatten? Er lebt. Handgreiflich, hautnah erfahrbar. Er lebt. Er ist da. Und er ist mit ihnen. Das Zeugnis, dass er der Gekreuzigte ist und dass er der Auferstandene ist. Dass er alles getan hat, was nötig war, damit sie mit Gott versöhnt sind. Und dass er da ist als der, der Macht hat, sogar über den Tod. Vor wem sollte ich mich noch fürchten? Die Begegnung hat sie aus der Angst geführt. Und für uns ist es das Zentrale, die Begegnung mit Christus. Aber wir sehen hier so ein Stück vorbildhaft Dinge schon vorgezeichnet, wie so ein Typus, die uns erzählt werden im Leben des Jakob. Jakob mag gedacht oder sogar gesagt haben, unglaublich, das kann nicht sein. Ein Tier hat ihn doch gefressen. Ihr macht irgendwelche Tricks. Ihr wollt mich aus der Trauer locken mit Unaufrichtigkeit, mit Unwahrheit, mit Lügen, mit irgendwelchen unwirksamen Dingen. Das wollten sie bestimmt. Sie wollten bestimmt ihren Vater oft rausholen aus der Trauer. Und wer Menschen begleitet hat, die depressiv sind, die mit wirklich psychischer Problematik zu tun hat, der weiß, wie schwer das ist. Und der weiß, wie viel Mittel, die man so hat, lächerlich sind und die nicht wirklich heilen, die vielleicht ein Stück zudecken, manche Symptomatik, manche Medikamente, aber die nicht wirklich rausführen. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Und überhaupt, Ägypten klingt schlecht. Schlimm genug, dass wir uns von dort versorgen müssen. Großvater Abraham hat in einer ähnlichen Situation seine Frau und die ganze Nachkommenschaft aufs Spiel gesetzt und wurde mit Schimpf und Schande aus dem Land gejagt. Ausgerechnet Ägypten. Und da soll Josef sein und herrschen, ihr fantasiert. Lasst mich mit solchen Märchen in Ruhe. Ihr quält mich nur. Das wird er so wahrscheinlich gedacht haben und vielleicht auch gesagt haben. Und dann hat er vielleicht auch gesagt, aber habt ihr etwas zu essen mitgebracht? Manchmal bleibt das Minimale unserer Existenz noch Thema, trotz allem Kummer und aller Sorgen. Die begeisterten Söhne bringen die beste Nachricht, die Jakob je gebracht werden kann, aber sein Herz bleibt kalt, denn er glaubt ihnen nicht. Aus eigener Erfahrung kenne ich Situationen, in denen ich mich nicht so einfach von meiner alten Sicht lösen konnte, weil ich mich zum Beispiel in meiner Unzufriedenheit eingerichtet hatte und dadurch kein Ohr und kein Auge mehr für Neues, für gute Nachrichten hatte. Oder meine Enttäuschung ist ja auch eine Form des Realismus-Enttäuschung. Man beurteilt etwas und die Erwartung erfüllt das nicht. Die ist nicht aufgegangen. Man kann sich da richtig einrichten. Man kann das ständig kultivieren, ständig nähren, ständig düngen und das wächst. Und das ist nachher ein Baum, der Früchte trägt. mancher trauert resigniert, versäumten Gelegenheiten nach, hätte und wenn und denn. Jakob will sich auf nichts Neues einlassen, so können wir das vielleicht auch sagen, doch die Söhne lassen nicht locker. Sie erzählen ausführlich, wie Josef sich ihnen offenbart und vor Freude und Rührung geweint hat. Dann zeigen sie ihm die Tiere, die Lebensmittel, den Reichtum, die Schätze Ägyptens. Jakob sieht die Wagen, mit denen er und seine ganze Sippe nach Ägypten reisen soll. Ägypten? Da soll sein Sohn sein, der für tot gehalten wurde? Wenn das wahr wäre. Wenn das wahr wäre. Wir merken, der Gedanke findet einen Weg in Jakobs kaltes Herz. Sein Sohn lebt. Er kann ihn noch einmal sehen. Und als er das realisiert, wird uns auch wieder ganz kurz gesagt, als er das realisiert, da lebt sein Geist auf. Ist auf einmal was ganz anderes. Auf einmal was ganz, ganz anderes. Und wir merken, was das für eine Konsequenz hat. Wie das, was da passiert, diese Botschaft erlebt, ihn wieder fähig macht für Zukunft. Fähig macht, seinen Platz einzunehmen, den er hat durch seinen Stand in dieser Großfamilie. Er begreift wortwörtlich, begreift die Wagen, berührt sie, sieht und riecht die mitgebrachten Tiere, die Speisen, die Stoffe. Neues Leben regt sich in ihm. Das hat sein Sohn geschickt. Und ich denke, so ist er Papa gewesen, dass er dann so gesagt hat, das kommt von meinem Sohn, mein Josef. Hey, habt ihr das mitgekriegt? Das hat uns mein Sohn Josef geschickt. Mein Sohn. Kennen wir ja auch, ne? Wenn da so was Positives kommt, dann bekennen wir uns wieder ganz gerne dazu. So, wenn da nicht so Positives kommt, oh Herr, wie können wir uns denn davon distanzieren? Mit 130 Jahren ist Jakob nicht mehr der Jüngste, sagt man so, ne? Aber die Aussicht, den geliebten Sohn wiederzusehen, facht neues Leben in ihm an. Diese Sehnsucht ist stärker als die alte Trauer und als die Abschottung gegen alles Neue. Die Ausrichtung auf die Zukunft kommt noch dazu. Die Botschaft erlebt und jetzt die Ausrichtung auf die Zukunft. Die Möglichkeit, den Sohn zu sehen, hat eine ganz starke Dynamik. Ich möchte das nur so mit diesen Worten nochmal zusammenfassen. Die Ausrichtung auf die Zukunft, das ist wichtig. Die Ausrichtung auf die Zukunft. Damit meine Gegenwart verändert wird. Wir wissen, die große Zukunft für die Menschen, die zu Christus gehören, der Herr kommt bald und wird sein Reich aufrichten, wird kommen als Richter, er wird kommen und uns zu sich holen. Die Zukunft gibt vielen Menschen Trost und Ermutigung. Bei anderen wirkt sie in der anderen Richtung vielleicht, dass sie motiviert, so ein bisschen wie ein Tritt in den Hintern, komm jetzt mal in die Puschen, das ist bald soweit. Nicht, dass du das verschläfst. Solche Geschichten werden uns ja auch erzählt im Wort Gottes. Die Ausrichtung auf die Zukunft. Da spielen ganz viele Aspekte eine Rolle. Die Ausrichtung auf die Zukunft. Sie dringt durch den bleiernen Schleier seiner Trauer und erwärmt sein kalt gewordenes Herz. Was hat mein Leben, mein Erleben mit meinem Herzen gemacht? Unfähig für Neues? Kalt für Gottes Pläne mit mir? Und mit der Gemeinde? Kalt für Gottes Verheißungen geworden, die noch über meinem Leben offen sind? Manchmal geht es uns so, und das ist so dominierend und so bestimmend, dass die Gegenwart das Einzige ist, was wir noch wahrnehmen können und denken können. Ist Gott damit durch mit unserem Leben? Kann er das nicht überwinden? Kann er das nicht verändern oder uns fähig machen, dahindurch weiterzugehen mit ihm? kalt für Gottes Zukunft mit unserer Gemeinde. Das ist wichtig, der Blick in die Gegenwart. Aber wenn wir unsere Wirklichkeit nur anschauen, wenn wir die Gegenwart nur anschauen, die persönliche, die gemeinsame, wenn wir das nur anschauen, das, was alles defizitär ist, was alles nicht ist, geht es keinen Schritt vorwärts. In unserem eigenen Leben keinen Schritt vorwärts. Bin ich schon abgeschrieben, weil ich zu alt bin? Also ich rede nicht von mir, sondern von uns. Bin ich abgeschrieben, weil ich bisher manches nicht gelernt habe? Bin ich abgeschrieben, weil ich Grenzen habe? Sagt Gott, mit dir gibt es keine Zukunft. Gott sagt immer, mit dir gibt es Zukunft durch mich. Durch mich. Und die Zukunft wird nicht geboren aus unserer Gegenwart, sie wird geboren in unserer Gegenwart durch die Gedanken Gottes, durch die Pläne Gottes, durch die Ziele Gottes, durch die Möglichkeiten und Macht Gottes. Ich kann doch für ganz viele Menschen, mit denen ich zu tun habe, die in irgendeiner Weise in einem Lebensumstand sind, den wir von mir aus jetzt mal sehr einfach als Sackgasse beschreiben, nicht mehr Zukunft denken. Geht doch nicht. So wie der ist, so was der macht, so was der nicht kann, so wie der sich verhalten hat, so wie wir mit dem schon Erfahrung gemacht haben. Ne? Sackgasse, geht nicht weiter. Geht nicht weiter. Ja, gut. Bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Geht nicht weiter. Und merke ich nicht, und ist das nicht die Realität, dass Gott mit mir so redet, dass er mir was über die Zukunft sagt, die er mit diesem Menschen hat, was diesen Menschen an Verheißung gelten, was diesen Menschen, was Gottes Ziele für diesen Menschen noch weiter sind? Das geht so weit, dass der Tod, den wir wohl alle erleben werden, es sei denn, Jesus kommt vorher wieder, dass der Tod nicht das Ende der Sackgasse ist, sondern Gott über eine Zukunft redet, die darüber hinausreicht. Das ist ein gravierender Unterschied. Und das ist auch wieder sozusagen symptomatisch für Gottes Handeln mit den Sackgassen unseres Lebens. Es reicht darüber hinaus, die Zukunft. Ich könnte mich hier hinstellen und unendlich lange über Sackgassen reden. Von anderen und in denen wir uns befinden. Also wir sagen dazu schon nicht mehr Sackgassen, wir sagen dazu Baustellen. Da gibt es einfach zu viele und die beschäftigen einen Tag und Nacht. So, aber ohne Zukunftsperspektive, dann gehst du daran kaputt. Dann zerschlägt dich das. Dann brauchst du nur Kraft, um das irgendwie zu überleben. Gottes Kraft ist mehr und reicht weiter. Sie gibt dir die Kraft, das zu tragen und sogar noch Gestalter der Zukunft zu sein, Mitgestalter durch seine Kraft. Egal wie eng manchmal unsere Möglichkeiten sind, egal wie eng sie sind. Manchmal ist das Fund, mit dem wir wuchern können, ganz kleines Fündchen. Richtig Betrug, ne? So nicht mehr 500 Gramm, sondern gerade mal so 250. Das dringt durch die bleiernen Schleier seiner Trauer. Wie geht's uns damit? Auch ich muss zuweilen erst begreifen, um zu begreifen. Ich muss anfassen. Ich muss wieder neu in den Blick bekommen, weil das andere ja so stark wirkt und redet. Und schauen, um die wahre Sicht zu bekommen. Ich muss mich auf die Wahrheit Gottes einstellen, um mich einlassen zu können auf das, was Gott mir in den Weg stellt. Ich muss ihn haben. Als redenden und lebendigen Gott. Ich brauche die Geschwister, durch die Gott zu mir redet. Ich brauche sein Wort, durch das Gott zu mir redet, damit ich wieder den Blick für die Zukunft bekomme. In ganz, ganz vielen konkreten Situationen. Wir haben gestern den Tag abgeschlossen, irgendwann um 12:30, viertel vor eins, heute Morgen schon. Und das war eigentlich so, dass wir ein Fazit gezogen haben von einer ganz, ganz schwierigen, verfahrenen Situation, die uns sehr zu schaffen macht und sehr Sorgen macht von einem Menschen, mit dem wir zu tun haben. So. Und da können wir stehen bleiben. Damit kann man schlecht schlafen. Und das ist wichtig, dass da was deutlich wird wieder, was will Gott aus dieser Situation machen. Lassen wir uns die Augen öffnen. Lassen wir uns ein auf eine neue Sicht für unser Leben. Auf Gottes Sicht für unser Leben. Als Einzelne, als Gemeinde. Gott will uns beleben. Vorhin hieß es noch, aber sein Herz blieb kalt. Jetzt heißt es, sein Geist lebte auf. Also ich sage das mal pathetisch, ein Wandlungswunder. Und ganz oft ist so ein Wandlungswunder für unser Herz dringend nötig. Ganz dringend nötig. Ein Mensch mit geistlichem Durchblick hat gesagt, dass von den vielen hunderttausend Christen in diesem Land so wenig Begeisterung ausgeht, liegt daran, dass sich die meisten nur um sich selbst drehen. Und dafür gibt es ganz viele gute Gründe, ne? Es gibt so viel, was dazu zwingt, was das mit sich bringt, dass ich mich mit mir selbst beschäftigen muss, dass es sich um mich dreht oder um uns, dann von mir aus Familie, Ehe, dass es sich darum dreht. Und ich will das mal so überzogen und aber gleich realistisch sagen, das betrifft doch jeden. Hat Gott da noch irgendjemand, mit dem er die Zukunft gestalten kann, die er gestalten möchte in dieser Welt? Wir sind doch alle Fulltimer im Themenbereich Sorge, Probleme, Problemlösungen, die sich aus unserer eigenen Wirklichkeit, begrenzten Wirklichkeit ergeben, oder? Nur um sich selbst drehen. Es können vergleichbare Situationen, das Trauern, Enttäuschung, alles wegfressen. Und dafür braucht man Zeit, dafür müssen wir Raum geben, wenn ein Mensch trauert, wenn ein Mensch Nöte hat. Aber es kann nicht so bleiben. Es wird alles weggefressen durch Trauer, durch Enttäuschung, was mal an Hinwendung zum anderen da war, an Risikobereitschaft des Dienens. Das kann gelungene Verführung sein, das ist das Ziel, Menschen für Jesus zu gewinnen, Bedürftigen zu helfen, mit geistigen Gaben zu dienen, in mir nicht mehr gibt. So weit kann das gehen. Es gibt dieses Ziel nicht mehr in mir. Aha. Einer meiner zukünftigen Schwiegersöhne sammelt Halbsätze von mir und kommt da manchmal zu ganz erstaunlichen Ergebnissen, was ich in einer Predigt gesagt habe. Ich habe zum Beispiel einen Halbsatz gesagt, Gott gibt es nicht. War nicht meine Aussage, dass das so ist, sondern ich habe was zitiert. Jetzt gerade habe ich auch was gesagt, dass in mir nichts mehr gibt von Gott her. War natürlich in dem Zusammenhang klar. Ne? Das ist nicht jetzt eine Zustandsbeschreibung. Ich weiß nicht, ob er das auch wieder aufschreiben würde, wenn er das gehört hätte. Was ist bei mir, das so ein Gewicht bekommen hat? Lass uns verstehen, begreifen, welche Wagen, so möchte ich das mal bildhaft sagen, lasst uns verstehen und begreifen, welche Wagen für uns bereitstehen, um Reisen anzutreten, zu denen wir nicht mehr bereit waren. Denkt das mal für eure Existenz als Menschen, die gesagt haben, ich will Jesus nachfolgen. Es geht immer wieder darum, uns auf Gottes Sicht einzulassen und von unseren eingeschränkten Sicht abzulassen. Das wirkt belebend, vielleicht sogar erweckend. Jakob hat sich durch diese Belebung jedenfalls aufwecken und in Bewegung setzen lassen. Das nächste Stichwort ist, und Israel brach auf. Israel ist der Name, den Jakob erhielt, nachdem er mit dem Mann Gottes gekämpft hatte. So wird es uns in 1. Mose 32 berichtet. Israel bedeutet Kämpfer Gottes. Und von der Kampfeslust war inzwischen nicht viel übrig geblieben, aber jetzt geht es wieder weiter. Petrus, zu dem hat Jesus gesagt, du bist der Fels, auf dich will ich meine Gemeinde bauen. Dann kam die Verleugnung und dann war Ende. Da war Sackgasse, da war Endstation. Der ging wieder an seine Arbeit zurück. Nichts mit dieser Verheißung, nichts mit diesem Auftrag, Aufgabe und Begabung, nichts. Und es ist erschütternd, wie das manchmal die Geschichte von Menschen ist, die mit Jesus angefangen haben. Nichts lahmgelegt. Jesus hat ihn da rausgeholt. Ne? Da, am Ende der Sackgasse, stand Jesus und hat gesagt, guck mal. Und das ist so seelsorgerlich hilfreich, was er da erlebt hat in der Begegnung mit Jesus. Wir könnten viel mehr Dinge erzählen. Ich habe vor einiger Zeit was gelesen, nochmal, Königsberg sagt euch ja was, Kaliningrad, so eine Enklave kurz vor den baltischen Staaten, die immer noch zu Russland gehört, war mal unter deutscher Herrschaft oder wie man das nennen soll, eine Stadt. Und es gibt so ein bisschen Missionsgeschichte über diese Stadt, galt als ganz besonders schwierig für missionarische Arbeit und Ergebnisse. 1840 war es, so sagt man damals, die es versucht haben, es ist für die Mission unzugänglich. 1857 gab es eine Gemeinde außerhalb von Königsberg. 1860 die erste Kapelle. Also Kapelle waren damals die Gebäude der Gemeinde. Nicht so, sondern, ne? Und 1860 die erste Kapelle. Und bis zum Ersten Weltkrieg gab es 6 Gemeinden mit zwischen 700 und 1300 Gemeindegliedern, jede Gemeinde. Gott hat das aufbrechen lassen. Und dann, wissen wir, Zweiter Weltkrieg, 44, 45, radikal zerstört. Ganz viel furchtbare Not, die Menschen gerade in Königsberg auch erlebt haben. Unendlich viele Menschen umgekommen, verhungern, entführt worden. Es gab Hungermärsche, die Menschen antreten mussten. Unheimlich viele Kinder sind verwaist in den Wäldern, Jahrzehnte unterwegs gewesen in den ganzen Staaten da und haben sich irgendwie durchgeschlagen. Was gibt's da heute? Reich Gottes? Gemeinde Jesu? Ich weiß nicht, kaum was. Ist das das Schlusswort? Ist das Gottes Schlusswort für dieses Land? War das sein erstes Schlusswort schon? Da kann man nichts erreichen? Da hat Gott gezeigt, nein, es geht. Menschen, die sich gebrauchen lassen, die nicht aus der Erfahrung ihren letzten Schluss gezogen haben. Und ich finde das toll, wenn ich heute höre, dass Menschen den Ort, diese Gegend auf ihrem Herzen haben, dafür beten, dass das Reich Gottes da weitergebaut wird und wieder blüht. Ist auch so etwas, ne? So. Man kann in den Wagen des Scheiterns einsteigen. Es war ja nicht gescheitert durch ihre Schuld, sondern durch die gesellschaftlichen Verhältnisse. Oder man kann sagen, gut, das ist jetzt das Ergebnis, aber es ist nicht Gottes letztes Wort. Bring das wieder hervor, Herr. Mit Vater Israel kommt die Sippe in Bewegung. Der 130-jährige trauernde Mann hatte wohl den ganzen Stamm mit in einen gedämpften und unlebendigen Zustand gehalten. Und der gleiche Mann kann nun mit wiedergefundenem Lebensmut, mit erneuerter Kraft und mit der Bereitschaft für das Neue die ganze Großfamilie motivieren und in Bewegung setzen. Sich auf Gottes Realität und auf Gottes Sicht einlassen, gibt auch mitten in tiefer Trauer und Unzufriedenheit neue Kraft. Jakob bricht von Hebron nach Ägypten auf und kommt zunächst in das etwa 30 Kilometer von Hebron entfernte Beersheba. Dort baut er einen Altar, um Gott zu opfern und ihn anzubeten. Warum diese Unterbrechung, dieser Zwischenstopp? Jakob macht einen ersten Schritt in Richtung Ägypten, wo ihn Josef erwartet und seine Familie versorgt werden kann. Vermutlich lag es nahe, nach einer Tagesreise in Beersheba Halt zu machen. Aber Jakob geht es um mehr, das wird uns hier erzählt. Er sucht die Gegenwart Gottes. Auf dem Weg weiterhin. Nur zu gut kennt er die Geschichte Abrahams, der einst ebenfalls vor dem Hunger nach Ägypten geflohen war, vermutlich ohne Gott zu fragen. Jakob will seinen Weg mit Gott absprechen, sich seiner Wegweisung versichern und er will ihm für die erstaunlich, wenn auch späte Wendung in seinem Leben danken. Er bereitet sich auf die Begegnung mit Gott vor, hält an, das ist manchmal auf dem Weg mit Gott auch weiter wichtig, anhalten aus diesem Grund, hält an, nimmt sich Zeit, baut einen Altar, opfert und ruft Gott an. Loslassen, loben, empfangen. Schritte in die Gemeinschaft mit Gott, die auch in Wüstenzeiten möglich sind. In der Nacht zeigt Gott ihm in einem Traum und ruft ihn, zweimal bei seinem Namen. Jakob, Jakob. Jakob ist vorbereitet. Er wartet schon auf die Anrede und antwortet sofort: Hier bin ich. Wie bei anderen Begegnungen gibt sich Gott auch diesmal zu erkennen. Ich bin Gott, der Gott deines Vaters. Aufbruch, Belebung, die in Bewegung setzt, führt immer auch in die Begegnung mit Gott. Sie hat darin ihren Ursprung und sie hat darin ihre bleibende Dynamik, wenn das weiter stattfindet. Begegnung mit Gott. Das ist die zentrale, wichtigste Frage für alle Belebung, Bewegung und Begeisterung. Führt sie uns zu Gott? Führt sie uns zu Gott? Israel machte sich auf den Weg zu Gott. und auf den Weg mit Gott. Gott spricht Jakob Mut zu, fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen. Also er spricht ihm in einem ganz konkreten persönlichen Problemumfeld Mut und Perspektive zu. Das bedeutet so viel wie, lass dich auf dieses Neue ein. Mit jedem Menschen habe ich eigene Wege. Du bist nicht dein Großvater Abraham. Dir sage ich das neu. Dir gebe ich neu den Auftrag und den Weg. Gott gibt Jakob auch Verheißungen mit. Zu einer großen Nation, das ist eine Verheißung, will ich dich dort machen. Und das ist wichtig, da hören wir gleich nochmal hin, was dieses dort ist. Diese Verheißung ist eigentlich nicht neu. Abraham hatte sie zuerst erhalten. Dann Jakob und Bethel und hier wieder. Und ich denke, wir können das sagen, Gott ist immer, immer aktiv an der Verwirklichung seiner Zusagen und Verheißungen dran. Gott begegnet uns hier als der, der in der Lage ist, Verheißungen Wirklichkeit werden zu lassen. Dazu muss sich Jakob auf das Abenteuer der Ägyptenreise einlassen. Ägypten wird das Nest sein, also Nest meine ich jetzt nicht das Kaff, sondern das Nest sein, in dem das große Volk, das aus Jakob hervorgehen würde, wachsen und gedeihen soll. Ich muss eine Randbemerkung machen. Ausgerechnet Ägypten. Ägypten, das steht sonst für die gottlose Welt. Wo schickt er den hin? Wo wird das Nest, wo er das Leben mit Gott lebt? Ausgerechnet Ägypten. Nicht im Paradies. Nicht im Himmel. In dieser gottlosen Welt. Da wird unser Nest sein. Ich hoffe, dass das keiner falsch versteht. Mit 70 Personen kommen sie in Ägypten an und werden nach 400 Jahren ein Volk von großer Zahl. So wird uns das chronologisch berichtet. Die Söhne Israels aber waren fruchtbar und in einer Übersetzung heißt das und wimmelten. Was das ist, weiß ich nicht. Und mehrten sich und wurden sehr, sehr stark und das Land wuchs voll von ihnen. Also vielleicht könnte einer darüber nachdenken, mir sagen, was dieses Wimmeln bedeutet, was das war. Jo, 2 Jahre nach dem Auszug aus Ägypten, so wird uns das gesagt, werden es 603.550 erwachsene Männer sein. Dazu kommen noch der Stamm Levi, Frauen, Kinder und Jugendliche, um die 2 Millionen Menschen. Da wimmelt es natürlich dann, das verstehe ich jetzt so von der Menge her. Jakob wird dies nicht mehr erleben, aber vertraut auf die Zusage Gottes. Lass dich auf diesen Weg ein und ich mache ein großes Volk aus dir. Das sagt Gott, trotz der Altlasten, trotz der noch vorhandenen Dürre, trotz der Umstände, trotz der menschlichen Begrenztheit, sogar mancher Erbärmlichkeit unseres Lebens und unseres Wesens, unserer Geschichte. Von wie vielen Verheißungen wissen wir, ohne sie in Anspruch zu nehmen, weil wir uns nicht auf das einlassen wollen, was Gott uns zeigt. Sich auf Gottes Realität und Gottes Sicht einlassen, das gibt auch mitten in tiefer Trauer und Unzufriedenheit neue Kraft. Der Jakob bricht von Hebron nach Ägypten auf und kommt zunächst in das etwa 30 Kilometer von Hebron entfernte Beersheba. Dort baut er einen Altar, um Gott zu opfern und ihn anzubeten. Das haben wir gehört. Das war dieser wichtige Schritt, den er getan hat. Zwischenstopp. Fürchte dich nicht. Warum muss ich Jakob nicht fürchten? Gott erweitert seine Zusage. Ich selbst ziehe mit dir nach Ägypten hinab und ich führe dich auch wieder herauf. Aber besser geht's gar nicht, ne? Fast kein Glaubensschritt mehr nötig, außer das zu glauben, was Gott sagt. Gott macht ihm deutlich, dass er nicht allein geht. Es ist kein unvernünftiges Risiko, sich auf die neue Situation und auf die anstehende Reise einzulassen. Gott sagt, ich bin dabei. Wie gut ist das, wenn Gott das sagt, ich bin dabei. Bei diesem Weg nach Ägypten, bei diesem Leben in Ägypten, in dieser Welt. Jakob mag sich gefragt haben, warum denn Ägypten? Kanaan ist doch das verheißene Land. Gott erklärt es ihm sogar und verspricht, dass er auch für die Rückkehr des Volkes sorgen wird. Was bedeutet es, sich auf die Realitäten und Wege Gottes einzulassen? Es bedeutet, sich auf Gott einzulassen. Ihm Vertrauen zu schenken und mit ihm gemeinsam zu gehen. Gott sagt, ich selbst ziehe mit dir. Und die entscheidende Frage ist jetzt, will ich auch mit ihm gehen? Die entsteht nämlich automatisch, wenn Gott mir Weisung gibt. Automatisch, wenn ich in seinem Wort lese, was Zukunft und Weg für mich als Nachfolger Jesu ist oder für uns als Gemeinde Jesu ist. Will ich auch mit ihm gehen? Willst du mit ihm gehen? Wollen wir als Gemeinde mit ihm gehen, seine Wege, seine Ziele teilen und leben? Das ist die entscheidende Frage, von der unsere Zukunft abhängt. Jakobs Antwort auf die Frage ist einfach. Da machte sich Jakob von Beersheba auf. Er und die ganze Sippe machten sich auf. Jakob vertraut Gott und freut sich, auch die letzte Verheißung zu erfahren. Er wird Josef wiedersehen und er wird an seinem Ende bei ihm sein. Glaube, Vertrauen, Gehorsam ist immer am Tun ablesbar. Sich so vorbehaltlos auf Gottes Wege einzulassen, ist ein Akt des Glaubens. Und da muss ich mich immer wieder fragen, wo ist in meinem Leben der Knackpunkt, die Herausforderung zum Glaubensschritt? Wo in meinem Leben? Und ich entdecke, ganz, ganz oft ist sie da. In der Begegnung mit Menschen. Immer die Frage, was hast du mit ihnen vor? Und daraufhin auch zu arbeiten, daraufhin auch mit ihnen umzugehen, mit mir selbst. Und dann stellt sich manchmal die Frage auch, in gewissen Situationen unseres Lebens, waren wir vielleicht eine ganze Zeit in der Sackgasse? Kenne ich auch aus meinem Leben. Ich habe 2014, 2015 anderthalb Jahre hinter mir, die ich als Sackgasse erlebt habe und empfunden habe, als es geht nicht weiter, es ist nichts möglich. Und dann steht man vor dem neuerlichen ersten Schritt unter Umständen wieder. Konfrontiert dich Gott mit neuen Realitäten, mit einer neuen Situation? Wo ist der Punkt, an dem jetzt Schritte dran sind? Es müssen keine Ortswechsel sein. Es kann um den Lebensstil gehen, um die Altersgestaltung. Es geht bei uns oft um die Haltung und das Verhalten, um die Beziehungen, um die Einstellung zueinander, aber eben nicht nur. Glauben heißt im Vertrauen mit Gott gehen. Jakob machte sich auf und ging mit Gott. Und ich habe mir gesagt, ich möchte das immer wieder lernen, mich einzulassen auf das, was Gott gibt, immer wieder lernen, ihm zu vertrauen und immer wieder lernen und tun, mit ihm loszugehen. Und das hat Gott in meinem Leben auch wieder neu angestoßen und gesagt, dass es wieder möglich ist, loszugehen. Der Jakob hat aus seiner Begegnung mit Gott gelernt. Er lässt sich auf das neue Land ein, auf neue Begegnungen. Er spricht sogar dem Pharao Segen zu. Noch 17 Jahre darf er den Segen Gottes in Ägypten erfahren. Wird gebraucht in seinem Lebensumfeld, ist da Patriarch, Vater. Dann stirbt Jakob zufrieden und in der Gewissheit, dass Gott seine Verheißungen weiterhin erfüllen wird. Amen.